ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Andreas Keckel.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Es sind nicht nur hunderte Drohnen und Raketen, mit denen Russland fast täglich die Ukraine angreift. Moskau benutzt auch den Winter als Waffe. Doch bei zweistelligen Minusgraden steht auf den Straßen von Kiew jede kostenlose warme Mahlzeit auch für den Zusammenhalt der Menschen und ihre Entschlossenheit, gemeinsam irgendwie durchzuhalten. Gerade jetzt, wo es nach den massiven Angriffen auf die Energieversorgung auch in der vergangenen Nacht wieder in vielen Teilen der Ukraine weder Strom noch Heizung gibt. Vom ukrainischen Präsidenten hieß es heute, es werde in der kommenden Woche neue Gespräche mit Russland geben, diesmal in den USA. Und die US-Regierung wolle den Krieg bis zum Sommer beenden. Aus Kiew berichtet Susanne Peterson.
Boxtraining bei 13 Grad Raumtemperatur, ohne Heizung, ohne Licht und Strom. Für Saschko, Mikita und ihre Freunde gehört das zu ihrem neuen Alltag dazu. Zu Hause gibt es kein Licht, kein Wasser, keine Heizung. Das ist schwierig. Hier beim Boxen liebe ich alles, die Leute, das, was wir hier tun. Es wärmt uns etwas auf. Hier kannst du einfach all deine Emotionen, die sich am Tag angesammelt haben, rausboxen. Trainer Armen Varetnyan hat das Studio erst vor einem Jahr eröffnet. Er will seinen Schülerinnen und Schülern einen Ort geben, an dem sie sich von ihrem Alltag im Krieg ablenken können. Doch mit jedem russischen Angriff kommen neue Herausforderungen. Jetzt haben wir gerade Lampen gekauft, die mit Batterien betrieben werden. Sie geben uns etwas Licht, aber was die Heizung angeht, ist die Situation sehr kritisch. Unsere Heizungsrohre sind wegen der Kälte geplatzt. Und die russischen Angriffe reißen nicht ab. Seit Wochen nutzt Moskau die bittere Kälte als Waffe, bombt bei zweistelligen Minustemperaturen Millionen Menschen wieder und wieder in Kälte und Dunkelheit. Auch in der vergangenen Nacht attackiert Russland gezielt Energieanlagen im ganzen Land. Dennoch gibt sich US-Präsident Trump als weit entfernter Vermittler wieder einmal optimistisch. Wir hatten heute sehr, sehr gute Gespräche im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine. Es könnte etwas passieren. Darauf mögen viele Ukrainerinnen und Ukrainer nicht vertrauen. Sie sind müde und erschöpft nach Jahren heftiger russischer Attacken. Wenn unsere westlichen Partner nur einen winzigen Teil unserer Realität hier begreifen könnten. Sie sollten nicht bombardiert werden, nein, keine Drohnen, natürlich. Vielleicht nur diese Stromausfälle bei eisiger Kälte. Tatjana ist überzeugt. Dann würden US-Amerikaner und Europäer anders mit Russland umgehen während der sogenannten Friedensgespräche. Auch der Präsident appelliert in seiner täglichen Videoansprache, Moskau müsse die Reaktion all derjenigen spüren, denen Sicherheit wirklich am Herzen liege. Russland muss zeigen, dass es ihnen nicht nur um Angriffe und Krieg geht, sondern dass sie auch die Verhandlungen ernst nehmen. Diese müssen zu einem Ergebnis führen. Einen echten Frieden wünschen sie sich auch hier. Gerade für die Jüngeren ist die Situation schwierig. Ich habe ein bisschen Angst, aber meine Schwester etwas mehr. Meine Eltern sind nicht ängstlich. Eltern haben keine Angst. Mir gefällt es hier. Naja, weil hier alles sehr einfach ist. Dafür arbeitet Armen jeden Tag. Die Kinder zu unterstützen, das sei seine Motivation. Eine Drohne trifft das gegenüberliegende Gebäude. Die Kinder, die im Nachbarhaus wohnen, kommen morgens zum Training. Sie haben rote Augen. Sie haben nicht geschlafen, aber sie kommen hierher. Doch Armen spürt, das sagt er noch, dass auch die Kinder müder werden, dass sie immer öfter das Training erschöpft und ohne Kraft beginnen.
Geht der Westen nicht hart genug gegen den Iran vor? Gestern hatten sich Vertreter der USA und des iranischen Regimes getroffen. Dabei ging es im Oman allerdings um iranische Atomanlagen und nicht um all die Menschen, die bei der brutalen Niederschlagung der Proteste im Iran festgenommen oder sogar getötet worden sind. Deshalb wollten heute etwa 10.000 Menschen in Berlin den Druck auf die westlichen Regierungen erhöhen, auch auf die deutsche. Sie drängen auf mehr Unterstützung für die Mitglieder der Opposition im Iran. Aus Berlin, Susette Kleine.
Wie viele andere hier auf der Demonstration haben diese beiden bei den jüngsten Protesten im Iran ein Familienmitglied verloren. Ihr 37-jähriger Neffe, erzählen sie, wurde auf offener Straße erschossen.
Wie viele junge Leute müssen sterben, damit endlich diese barbarische Regierung von den Iran weg ist?
Rund 10.000 Menschen haben sich am Brandenburger Tor versammelt, um ihre Solidarität mit der Bevölkerung im Iran zu bekunden. Kein Krieg und keine ausländische Intervention. Das sind zentrale Forderungen dieser Demonstrierenden heute in Berlin. Anders als andere oppositionelle Gruppen glauben sie, dass der Regimewechsel aus dem Land selbst heraus erfolgen muss. Dafür verlangen sie unter anderem härtere Sanktionen durch die Bundesregierung und Europa.
Ich erwarte, dass die Beschwichtigungspolitik endet. Ich erwarte, dass dieser Widerstand anerkannt wird.
Die deutsche Regierung muss mit dieser Schmusepolitik mit den Mullahs aufhören. Die muss dann endlich mal die Mullahs in jeder Hinsicht boykottieren.
Und das ist das nächste Schritt, dass Europa alle Diplomaten von Iran rausschmeißen. Keine politische und wirtschaftliche Verbindung.
Weitere Handelsbeschränkungen. Eine Forderung, die auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Pasa Mavi unterstützt.
Ich finde, es ist der richtige Weg, die Handelsbeziehungen der Europäischen Union und auch der Bundesrepublik mit dem Iran auf das absolute Minimum zu reduzieren. Ich würde davon nur noch Dinge wie medizinische Grundversorgung der iranischen Bevölkerung zum Beispiel ausnehmen. Aber es ist der richtige Weg, das Regime weiter zu isolieren.
Hauptorganisator der Demonstration ist der Nationale Widerstandsrat unter Führung von Mariam Rajavi. Die Politikerin kämpft seit Jahren von Paris aus für den Sturz des Mullah-Regimes. Für viele ist sie eine Hoffnungsträgerin. Doch längst nicht alle teilen diese Hoffnung, betont der CDU-Bundestagsabgeordnete Reza Asghari.
Die iranische Gesellschaft ist eine sehr dynamische Gesellschaft und dementsprechend ist die Opposition auch sehr dynamisch und vielfältig. Was Sie heute in Berlin gesehen haben, ist nur ein Teil der iranischen Opposition.
Trotz aller Unterschiede. Die oppositionellen Gruppen teilen das Entsetzen über die gewaltsame Niederschlagung der Proteste im Iran und den Wunsch nach einem schnellen Regimewechsel.
Schauen wir jetzt auf ganz unterschiedliche Extremwetter gerade weltweit. Japan kämpft weiter mit Schneemassen. In den vergangenen Tagen sind dort mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. In mehreren Städten gibt es bis zu 2 Meter hohe Schneeverwehungen. Mit dem Auto kommt man da nur sehr schwer voran. Und nun droht nach einem Wetterumschwung mit wärmeren Temperaturen auch noch Dachlawinengefahr. Ja, und gleichzeitig kämpfen zehntausende Menschen in Spanien, Portugal und Marokko mit Starkregen. Besonders kritisch ist die Lage im andalusischen Grazalema. Der Ort musste vollständig geräumt werden. Und es ist keine Entspannung in Sicht, denn das nächste Sturmtief wird schon erwartet. Christina Böker berichtet.
So fing alles an. Plötzlich trat überall Wasser aus in Grazalema und unterirdische Geräusche irritierten die Bewohner. Das ist ihnen noch nie passiert. Es wird nicht besser. Wir dachten, das Wasser würde wieder ablaufen. Aber das ist nicht passiert. Wir haben Angst, richtig Angst. Seitdem zittert ganz Spanien mit diesem Ort Grazalema, idyllisch gelegen, aber besonders hart getroffen von den extremen Regenfällen. 1500 Menschen wohnten hier, alle mussten weg. Zeitweise befürchteten viele, der ganze Ort könne absacken. Wir mussten unsere Häuser zurücklassen, unser ganzes Leben. Wer weiß, was uns erwartet, wenn wir zurückkommen. Grazalema ist stabil, aber bei so viel Wasser. Jetzt ist der verlassene Ort ein Fall für Fachleute, denn die Überflutung hat mit der geologischen Lage zu tun. Grazalema steht auf Karstgestein. Das ist porös und wasserdurchlässig. Deshalb kann das Grundwasser von unten durch alle Kanäle aus dem Karstgestein in das Dorf eindringen, sodass Grazalema wie eine Art Wassersandwich von oben und unten eingeschlossen ist. Voller Wasser sind auch die Stauseen Spaniens. Viele mussten bereits abgelassen werden. Und die Pegel der Flüsse steigen weiter, auch in Córdoba. Die berühmte römische Brücke gesperrt. Wo sonst Touristen flanieren, geht kaum jemand vor die Tür. Wir machen uns Sorgen, denn der Flusspegel steigt ganz schön schnell an. Und heute Nacht wird er wohl noch sehr viel weiter steigen. Im Nachbarland Portugal hat schon vor 10 Tagen ein Sturmtief gewütet, 14 Tote seitdem und Milliardenschäden. Morgen wählt das Land einen neuen Präsidenten. Aber in Alcácer do Sal und anderen Orten wählen sie nun später. Hier geht gerade gar nichts. Das gab es noch nie. 1963 vielleicht, aber das war nicht vergleichbar. Das Wasser kam nicht so hoch. Und das 7. Sturmtief des Jahres ist bereits da. Marta soll an Portugals Küste bis zu 13 Meter hohe Wellen bringen. Im Norden von Marokko. Manche erreicht Hilfe hier nur aus der Luft. Mehr als 150.000 Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. In riesigen Zeltlagern warten sie darauf, zurückkehren zu können. Aber ebenso wie in Spanien und Portugal ist noch keine Entwarnung in Sicht.
Und damit kommen wir zum Sport. Bevor wir auf die Olympischen Winterspiele schauen, erstmal zur Fußball-Bundesliga. Und da hat Abstiegskandidat St. Pauli heute für eine Überraschung gesorgt, Andreas.
Ja, und wer bitte hätte es denn gedacht vor der Partie? St. Pauli mit sowas, ja, wie in dem letzten Aufgebot gegen die echt starken Stuttgarter zuletzt. Und dann das 2:1 für die hochgradig gefährdeten Hamburger gegen den Tabellenvierten, der im Kampf um die Champions League jetzt erstmal wieder kleinere Brötchen backen muss. Ja, und der FC St. Pauli, der darf nach dem 3. Sieg am Millerntor wieder hoffnungsfroh durchs Leben gehen. Nur noch 2 Punkte hinterm ersten Nicht-Abstiegsplatz seit heute Abend.
Ein Lebenszeichen, das wenige vermutet haben. St. Pauli gewinnt gegen den formstarken VfB Stuttgart. Der erste Sieg in diesem Jahr für die Hamburger.
Es gibt Schöneres hier zu Hause, 3 Punkte zu holen gegen eine super Mannschaft. Und ja, wir haben uns das sehr verdient.
St. Pauli ersatzgeschwächt und unter der Woche im Pokal in Leverkusen ausgeschieden mit einer starken, couragierten ersten Hälfte. Die Manolis Saliakas in der 35. Minute mit dem 1:0 aufhübscht. Und so geht es verdient in die Pause, aus der der VfB besser rauskommt, aber nach diesem Handspiel von Chris Führig das 0:2 hinnehmen muss. Daniel Sinani verwandelt sicher zum 2:0.
Heute hat es einfach gefehlt, heute haben wir es nicht auf den Platz gebracht. Kommt auch mal vor, ist in den letzten Wochen nicht oft vorgekommen. Und jetzt atmen wir durch, haben wir eine normale Woche und dann greifen wir wieder voll an.
Danach drängt Stuttgart noch auf den Anschluss. Es fehlt dem VfB aber nach vielen englischen Wochen die Kraft. Lediglich Jamie Leveling gelingt noch das 1:2. Das ist dann auch der Endstand und reicht dem FC St. Pauli, um den ersten Dreier in 2026 feiern zu können.
Nach dem Schlusspfiff heute war erst einmal tiefes Durchatmen angesagt bei ihm hier, bei Niko Kovac. Sein BVB hat gerade noch mal die Kurve gekriegt in Kovac alter Fußballheimat, nämlich in Wolfsburg. 2:1 gewannen die Dortmunder auf den letzten Drücker und sind zumindest mal bis morgen nur 3 Punkte hinter den Bayern. Wen interessiert da noch, dass es durchaus schon verdientere BVB-Siege gab als den heute?
Dortmund sichert sich spät und trotz einer nicht immer überzeugenden Leistung 3 ganz wichtige Punkte im Meisterschaftskampf.
Wenn man sich dann irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, da durchkämpft, dann fühlt sich so ein Tor dann doch erlösend an und uns tut es natürlich extrem gut, klar.
Der BVB zunächst das bessere Team. Die Führung durch Julian Brandt in der 38. Minute verdient. Große Dominanz. 18 Torschüsse in Hälfte 1. Die Gäste müssten hier höher führen. Das Team von Niko Kovac spielt dann allerdings eine deutlich schlechtere zweite Hälfte. Kulirakis trifft zum Ausgleich für die abstiegsgefährdeten Wolfsburger in der 52. Minute. Die Gastgeber in der Folge mit vielen Chancen. Im Pech wie bei Meyers Lattentreffer und nicht effizient genug. Ganz im Gegenteil Dortmund. Starke Vorarbeit von Metscher, Silva und Girassi, der Stürmer mit dem Siegtreffer in der 87. Minute. Die Bayern im Blick und gute Aussichten auf die Champions-League-Qualifikation.
Wir haben viele Konkurrenten, die sich um diese Plätze bemühen, also müssen wir dort wachsam sein. Und wenn dann irgendwas noch übrig bleibt und wir haben es geschafft, dann können wir über andere Sachen reden.
3 Punkte für Dortmund und für die Spannung im Meisterschaftskampf.
Und wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Freiburg schlägt Bremen 1:0. Mainz gewinnt gegen Augsburg 2:0. Heidenheim unterliegt dem HSV 0:2. Im Abendspiel gab es ein 1:1 zwischen Gladbach und Leverkusen. Gestern ebenfalls schon ein 1:1 im Spiel Union Berlin gegen Frankfurt. Morgen noch 2 Spiele. Die Bayern empfangen dann Hoffenheim und Köln hat Leipzig zu Gast. die Tabelle. Der FC Bayern ganz oben, drei Zähler dahinter Dortmund, gefolgt von Hoffenheim, Stuttgart und Leverkusen. Der HSV auf Rang 11 geklettert, Wolfsburg auf 15 abgerutscht, punktgleich mit Bremen auf dem Relegationsrang. Auf den direkten Abstiegsplätzen im Moment St. Pauli und Heidenheim. Ja, so ein bisschen, müssen wir ehrlich sagen, hatten wir ja schon geliebäugelt mit einer Medaille an diesem ersten offiziellen Wettkampftag der Winterspiele. Zumal die deutschen Skispringerinnen ja doch schon ein paar Mal auf dem Podest gestanden hatten in diesem Winter. Heute in Predazzo aber lief es weniger erfolgreich für Selina Freitag und all die anderen.
Die norwegische Nationalhymne für Anna Odines Ström. Auf der Normalschanze von Predazzo führte sie nach dem ersten Durchgang und konnte den Vorsprung hauchdünn mit einem Sprung auf 101 Meter verteidigen. Dauersiegerin Nika Brioz aus Slowenien weinte vor Enttäuschung über Silber. Bronze ging an die Japanerin Maruyama. Selina Freitag konnte sich noch auf Platz 7 verbessern und war damit beste Deutsche. Gerodelt wurde in Cortina d'Ampezzo und da war Max Langhahn im Einzel am schnellsten. Bahnrekord im ersten Lauf und Bahnrekord im zweiten Lauf. Der Thüringer liegt zur Halbzeit auf Goldkurs, führt nach dem ersten Tag vor dem Österreicher Müller. Felix Loch kam mit der neuen Olympiabahn nicht gut zurecht und geht als Achter in den morgigen Finaltag. Franjo von Almen holte die erste Goldmedaille bei diesen Olympischen Spielen. Der Schweizer gewann die alpine Königsdisziplin die Abfahrt. Mit der Startnummer 8 ging von Almen auf die Strecke in Bormio. Die heißt Stelvio und ist eine der schwierigsten und gefährlichsten Abfahrten der Welt. Von Almen hatte im Ziel 2/10 Vorsprung auf Platz 2. Silber und Bronze gingen an das Gastgeberland. Giovanni Franzoni und Dominik Paris machen Italien glücklich. Der einzige deutsche Starter Simon Jocher wird 21.
Tja, noch so dollen sportlichen Leistungen fragen wir uns natürlich auch noch, Sven, wo das Sonntagswetter morgen so landet, wenn es sich richtig ins Zeug legt.
Wenn es sich richtig ins Zeug legt, dann landet es nochmal bei milden Temperaturen, Julia, und zwar im Westen Deutschlands, wo tatsächlich eine andere Luftmasse unterwegs ist als in der Osthälfte. Gestern habe ich eröffnet mit dem Wort Luftmassengrenze, das könnte ich heute wieder tun. Dann denken aber viele, es ist ein Déjà-vu. Also fangen wir ein bisschen anders an. Und zwar mit diesem Satellitenbild. Für die meisten war das heute eine graue Angelegenheit. Das sind die Wolken von oben. Aber eben im Westen hier diese größeren Wolkenlücken. Und da, wo die Sonne dann schien, zum Beispiel in Ihringen am Kaiserstuhl, da war es dann mild. Fast 15 Grad in Zülpich, Nordrhein-Westfalen, fast 9 Stunden Sonne. In Trollenhagen zum Beispiel, in Vorpommern, da war es eine kühlere Geschichte, 0,1 Grad, da war noch der Winter da, weil das große Hoch immer noch liegt, wo es eben im Moment so gerne liegt, hier über Skandinavien und das zapft bei seiner Drehrichtung eben die deutlich kühlere Luft an, eigentlich die kalte Luft und deswegen ist im Nordosten und Osten immer noch so eine Art Winter, weiter nach Westen allerdings, da haben wir die milderen Temperaturen. Wir gucken mal auf unseren Film und da sieht man vor allen Dingen nochmal die Problematik hier nordöstlich der Elbe. Es gibt ein paar Sprühregentropfen, vor allen Dingen aber örtlich noch die Gefahr gefrierenden Regens, teilweise Richtung Schleswig-Holstein auch Schneefall. Diese Gemengelage, die bleibt so ein bisschen. Morgen wenig Bewegung, verschiebt sich alles nur langsam nach Osten. In der Westhälfte, da kann man hier fast nicht richtig sehen, dass es ein Film ist. Da steht alles so ein wenig vor sich hin, aber teilweise scheint dann zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen auch mal länger die Sonne. Temperaturen in der Früh im Rheinland plus 4, für alle anderen minus 2 bis plus 3 Grad. Und jetzt fangen wir wieder mit dem Rheinland an. Morgen Nachmittag da nochmal 12 Grad. In der Südhälfte und im Südwesten sind es 5 bis 8 Grad. Und weiter nach Nordosten wird es deutlich kälter. Hier wieder Werte Richtung Mecklenburg-Vorpommern um den Gefrierpunkt oder knapp drunter. Kurz die Aussichten, da sieht man folgendes Bild. Montag immer noch der Unterschied, am kältesten auch am Dienstag der Norden. Von Südwesten kommen dann die ersten Regentropfen am Dienstag.
Sehr spannend. Dankeschön, Sven. Ja, das waren unsere Tagesthemen am Samstag. Hier geht's gleich weiter mit dem Wort zum Sonntag, mit Gedanken über Heldinnen und Helden. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen.
Ja, tschüss aus Hamburg.
Bis dahin, schon mal einen schönen Start Ihnen in den Sonntag. Tschüss.